Lena, is love really blind?
Ich glaube schon, dass sie blind sein kann, ja.
Christopher, was sagst du?
Nö, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, so wie wir haben alle irgendwann mal in der Schule gelernt, man kann nicht kommunizieren. Und irgendwie glaube ich auch, dass Liebe nicht wirklich komplett blind sein kann, sondern irgendwas sehen wir immer.
Ich würde auch sagen, also wenn wir eins oder ich eins gelernt habe in 8 Staffeln, Love is Blind, die ich geguckt habe, dann wahrscheinlich nicht. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lena Kosek.
Hi.
Christopher Hunold.
Hallo.
Und wir sprechen über Love is Blind. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr da seid. Lena, du bist Filmwissenschaftlerin, Christopher, du bist Musikjournalist und ich dachte, es ist mal an der Zeit, eine Folge zu machen zu einem der großen aktuellen Popkulturphänomene. Es ist auch gerade Berlinale, ich weiß das, ich war auch schon da, ich habe auch schon Filme gesehen, dazu wird es auch am Ende der Woche noch eine Folge geben, keine Angst. Aber wir sind auch, wie viele vielleicht wissen oder auch nicht, zwischen zwei Love is Blind Staffeln. Ja? Also es ist gerade Deutschland fertig gegangen, jetzt ist US wieder angelaufen und wir machen ja hier eigentlich ein Filmpodcast, noch ein bisschen auch ein Serienpodcast. Also das ist jetzt schon ein Stretch, zu sagen, wir machen jetzt hier eine Folge über Love is Blind. Aber ich bin ehrlich, ich habe zu viele Staffeln davon gesehen, um da nicht irgendwann mal eine Folge Katz drüber zu machen. Und es ist doch auch erstaunlich, wie groß das mittlerweile ist, diese Dating, Blind-Dating-Show auf Netflix, wo man dann am Ende heiraten muss. Also neulich hat Netflix so einen Trailer rausgehauen mit ihren ganzen Franchises, wo so eine Person dann irgendwie durch so eine Großstadt gelaufen ist und dann war da auf einmal dieses Monster aus Stranger Things und dann ist The Witcher auf dem Pferd geritten oder sowas. Und da ist auch kurz dieses Reveal-Set gewesen von Love is Blind, ja, wo man sich da zum ersten Mal sieht. Also es wird schon in einem Atemzug genannt. Also Squid Game, Stranger Things, The Witcher, Love is Blind. Und deswegen dachte ich, müssen wir vielleicht mal drüber sprechen. Christopher, du bist kurzfristig so ein bisschen eingesprungen für diese Folge. Du bist jetzt gerade, hast du erst dich zum ersten Mal damit beschäftigt, oder?
Ja, was für ein Timing, auf jeden Fall. Ich habe nämlich mit der deutschen Staffel so halb erst unfreiwillig angefangen. Also die deutsche Staffel war für viele vielleicht schon so der Sargnagel, für mich war es so der Erstkontakt, ehrlich gesagt,
mit dem Ganzen.
Ja, ist ein sehr großes Wort, Christian, an der Stelle, aber ja. Und habe dann mal so gefragt, ja okay, ich fand das auf eine Art so furchtbar und so unterhaltsam, was sollte ich denn da nachschauen? Und dann wurde mir halt dringend geraten, zumindest die US-Staffel 1 zu sehen, weil die so gefühlt noch entweder am realsten ist oder vielleicht auch noch so ein bisschen am unschuldigsten, in ganz großen Anführungszeichen. Mhm. Die habe ich sehr gerne nachgeholt und jetzt auch fertig geschaut. Habe mit der neuen US-Staffel angefangen, die anderen alle noch nicht gesehen, aber ich hatte noch Bock, bei Schweden und Japan reinzuschauen, weil mich dann noch interessiert hat, wie die anderen das machen. Und da so die ersten paar Folgen gesehen, ja.
Ja, und dann hast du unschuldig irgendwas in den Discord geschrieben. Ja, ich habe es jetzt auch gesehen. Und dann komme ich natürlich wie ein Geier
aus den
Lüften und sage, willst du mit mir eine Folge Katz machen? Lena, dich habe ich auch gefragt. Bei dir weiß ich, du bist tiefer drin schon im Love is Blind-Sumpf, oder?
Ja, ich habe damals, ich glaube 2020 kam die erste Staffel in Amerika raus.
Ach, die kam auch zu Corona, das macht natürlich sehr viel
ja,
Sinn.
Ja, genau, und da habe ich die geguckt direkt und dann auch die nächsten 2, 3, 4 US-amerikanischen Staffeln und dann ging das ja so langsam seinen Weg, dass es immer mehr davon gab aus verschiedenen Ländern, wo ich mal immer mal so ein bisschen reingeguckt habe, aber glaube ich nie eine Länderstaffel so richtig zu Ende geguckt habe. Also es gibt ja irgendwie alles inzwischen. Es gibt, glaube ich, Love is Blind, Argentinien, Brasilien, Schweden und Japan wurden gerade schon genannt. Es gibt Love is Blind Habibi, ich weiß gar nicht, was noch alles. Jetzt natürlich noch Love is Blind Germany. Also das
ich glaube, Frankreich, Italien sind auch auf dem Weg oder so. Ja.
Ja, also es ist unglaublich viel. Natürlich UK gibt es noch, genau. Aber ja, und von allen kommen auch irgendwie zweite Staffeln. Das heißt, es ist irgendwie so ein nie endender Kreislauf. Man kann immer Love is Blind gucken, wenn man möchte.
Wir sind wie die jetzt auch eigentlich in diesen Pots gefangen.
Ja, für genau.
Immer. Man kann eigentlich immer sich berieseln lassen, sich das nochmal anschauen. Diesmal mit Leuten, die eine andere Sprache sprechen als die in der Staffel davor. Ja,
ja, aber es ist natürlich auch interessant zu gucken, wie gehen die unterschiedlichen Kulturen damit um. Auch wenn ich sagen muss, dass ich bisher eigentlich vor allen Dingen also die US-Staffeln wenn zu Ende geguckt habe und eben die deutsche Staffel geguckt habe.
Ja, Ja, ich habe auch, also man wird da so reingezogen irgendwie von irgendwem. Bei mir war es meine Freundin, wir waren im Urlaub, ich war krank. Also wir waren beide krank und wir waren dann, ich hatte nicht mal Netflix, sondern wir waren, das ist ja manchmal so, dass man ein Airbnb hat, in dem Netflix einfach auf dem Fernseher ist, mit einem Account auch schon. So. Und dann ist natürlich so, dann guckt man natürlich mal rein, was gibt's so. Und da war dann gerade Staffel 3 von Love is Blind draußen. Und wenn einem jemand erzählt von Love is Blind, gibt es immer so diesen Moment, finde ich kurz, in dem man nicht glaubt, dass das das Konzept der Sendung ist. Also man hört so, ja, die sitzen da in diesen Kammern und machen da dieses Blind-Dating. Und dann macht jemand einen Antrag und dann müssen die heiraten. Und dann ist so, was? Warum? Also was soll das so ungefähr? Aber das ist ja das Konzept der Staffel. Dann wird man so reingezogen und guckt sich das an. Man kann natürlich vorzüglich darüber lästern, während man das schaut. Man kann dann immer, wenn die paar Folgen abgelaufen sind, es wird ja immer so stückweise, kommt das raus, ne? 4 Folgen, dann nochmal 4 Folgen und so. Kann man immer gut auf Reddit gucken, Love is Blind Reddit, wie kommt es denn so an bei den anderen Leuten und so, und dann ist man auf einmal ja schneller drin, als man denkt. Und mittlerweile ist es aber natürlich wirklich absurd, wie du meintest, Lena, wie viel da rauskommt. Also es ist jetzt gerade die deutsche Staffel durchgelaufen, jetzt ist die US-Staffel die nächste wieder. Ich glaube, in einem Monat kommt dann schon Love is Blind Schweden, Staffel 2 oder so. Also mittlerweile kannst du es wirklich jeden Monat gucken. In den USA machen die 2 oder sogar 3 Staffeln im Jahr jetzt schon. Nick und Vanessa Lachey, die das moderieren, also weiß ich nicht, ich tippe mal, die produzieren es auch, weil da gibt es immer wahnsinnig viel Kritik an denen, aber jedes Mal sind sie wieder da, also irgendwie müssen sie da auch finanziell mit drin stecken. Und ja, es ist wirklich, und täglich grüßt das Murmeltier, und das ist natürlich auch die Frage, trägt sich das eigentlich wirklich also so gut, dass das so oft jetzt laufen kann in unterschiedlichen Versionen. Vielleicht sage ich noch mal einmal kurz, worum es geht, falls Leute dann wirklich noch nicht von gehört haben. Weil es ist ein Mega-Phänomen, aber es gibt schon ganz viele Leute, die vor allem diesen Podcast hören und wirklich überhaupt noch nicht davon jemals was gehört haben. Und zwar werden da, ich glaube, es sind immer so 15 bis 20 Männer und 15 bis 20 Frauen in so Pods, heißen die, also Kabinen gesteckt, wo die quasi in der gleichen Kabine sind. Dazwischen ist aber so eine Trennwand, also die können miteinander reden, die können sich aber nicht sehen. Und die sind für 2 Wochen oder so in dieser Location und haben den ganzen Tag Dates mit irgendwelchen Leuten halt und auch mit verschiedenen und hören sich halt nur und quatschen dann über alles Mögliche. Und man kommt nur in die nächste, also ins nächste Stadium der Sendung, wenn man einen Heiratsantrag macht. Also sonst ist das da vorbei, ne? Dann, man muss einen Heiratsantrag machen und die andere Person muss ja sagen. Dann gibt es den Reveal. Und mir ist erst neulich, als es David bei uns in den Discord geschrieben hat, aufgefallen, es ist Herzblatt eigentlich, ne? Also im deutschen Fernsehen kennen wir das schon als Herzblatt, das Konzept. Nur es ist eigentlich Herzblatt XXL. Also diese Dating-Phase geht viel länger. Und dann, ich glaube, bei Herzblatt sind die immer mit dem Helikopter dann weggefahren, immer irgendwie ich weiß nicht, in Allgäu oder irgendwo hin so. Und diesmal ist es halt dann meistens Mexiko, zumindest in den US-Staffeln. Also wenn die sich gesehen haben, dann verbringen die Flitterwochen zusammen und dann kommen die irgendwann ins, in Anführungsstrichen, echte Leben, sehen so, wie die so gelebt haben, müssen es dann ihrer Familie verklickern, dass diese Hochzeit ist in ein paar Wochen. Und dann ist die Hochzeit und dann ist am Ende die Frage, sagen die ja oder sagen die nicht ja? Und dann gibt es noch eine Reunion am Ende, wo sich das Maul zerrissen wird. Und die Frage ist, Lena, warum tust du dir das an, diese Sendung immer und immer wieder?
Ich weiß es nicht. Also ich meine, natürlich habe ich mich jetzt mit meiner Antwort auf die erste Frage als kleine innere Romantikerin geoutet. Also das ist vielleicht einer der Gründe. Gleichzeitig finde ich es immer wieder wahnsinnig unterhaltsam, aber auch nur in Teilen. Also manchmal finde ich es auch extremst quälend. So, also jetzt zum Beispiel in der ersten US-Staffel fand ich diese Pod-Phase unglaublich spannend. Ich fand das, klar, das war ein neues Konzept. Ne? Ich meine, ja, irgendwie Herzblatt in XXL, aber wie lange ist Herzblatt auch schon wieder her? Und das war was Neues. Es war total interessant zu sehen, okay, wie interagieren die miteinander und wie schnell sagen die, ich liebe dich und all sowas. Ne? Und kommen die da dann wirklich
zu? Die Deutschen nie, also ich glaube auch in der Ehe auch nicht. Also das haben wir da auch immer gesehen, das war interessant. Ja.
Genau, dann am Altar sagen die Deutschen vielleicht mal, ich liebe dich.
Ja, wenn es sein muss.
Genau, aber genau, also da fand ich, das finde ich persönlich bei meiner Seherfahrung ganz spannend, dass ich gerade am Anfang diese Pottphase unglaublich spannend fand und jetzt, wo ich mehr davon gesehen habe, ich eigentlich eher von dieser Pottphase genervt bin und darauf warte, dass die nach Hause kommen und dass die lernen, wie es crasht miteinander. Dass sie aus dieser heilen Welt dieser Pots und dieser Honeymoon-Phase, wir sind im Urlaub, rauskommen und dieses Real Life so ein bisschen in Anführungszeichen auf sie einprasselt. Und ich eigentlich das Interessanteste finde, ist, wie reagieren die Freunde auf den Partner oder die Partnerin? Wie reagieren die Eltern? Und eigentlich das jetzt eher das ist, was mich bei der Stange hält. Und ich muss auch wirklich sagen, bei der Stange hält, weil die neue US-amerikanische Staffel, die hat einfach 6 Folgen, die nur in den Pods stattfinden. Und da habe ich jetzt schon auch gedacht, so uff, also so langsam reicht es.
Mhm. Ja, diese Mischung aus Realität, Authentizität und dann so dieser Fakeness, die eigentlich über allem so drüber liegt und auch, dass sie natürlich alle Rollen spielen, dass sie mittlerweile natürlich auch ins Fernsehen wollen und so weiter. Das ist es, was oft, finde ich, Reality-Formate so interessant macht eigentlich. Schimmert da nicht doch was durch, bei dem man dann doch emotional ergriffen ist und dann merkt man aber wieder, nee, das wird jetzt gerade nur für die Kamera gesagt oder gemacht und so. Und ich finde auch, das hat so was ganz Seltsames, Love is Blind, und kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln irgendwie so geschaut werden. Und deswegen hat es mich dann doch oft auch nochmal gekriegt, obwohl ich dachte, oh Gott, jetzt noch eine Staffel. Aber mittlerweile bin ich, glaube ich, wirklich durch. Also ich habe jetzt den Anfang von der neuen US-Staffel gesehen und wirklich so nach einer Viertelstunde gedacht, so ich ertrage das nicht mehr, irgendwie diese Leute zu sehen. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden, über diese Pod-Phase. Christopher, wie hat das jetzt so auf dich gewirkt, als du die deutsche Staffel vielleicht erstmal gesehen hast?
Ja, kurz vielleicht auch so allgemein. Ich dachte zum Beispiel, dass die Sendung nur aus dieser Pod-Phase besteht, weil ich kenne nur diese paar Bilder oder so, oder entweder wird einem was bei Netflix angezeigt oder das irgendwo mal so ein Bildschirm, irgendwie ein Screenshot gesehen oder so, und es ist eigentlich immer nur die Szene, wie die da sitzen. Und ich war total überrascht, dass die dann nach 3 Folgen, dann bei dem Deutschen ging es ja irgendwie alles total schnell, da schon wieder raus waren. Und irgendwie fand ich da diesen Part allgemein, dieses Ticking-Clock-Element irgendwie ganz geil, weil gleichzeitig sagen die alle, die suchen die richtige, wahre Liebe, wenn man ihnen jetzt glaubt, ne? Wir sind mal naiv, aber auf der anderen Seite hast du da so ein ganz stranges Konkurrenzverhalten da drin, weil du genau weißt, wenn ich jetzt nicht schnell bin, dann ist da eine andere oder ein anderer, die oder der jetzt irgendwie die Person mir wegschnappt, die ich gerne hätte. Und die Rationalität setzt halt total aus, weil du natürlich innerhalb von, weiß nicht, sind ja irgendwie ein paar Tage, 10 Tage waren es am Anfang, glaube ich, die da sitzen, und musst da ja dann irgendwie auf eine Art auch total schnell sein und miteinander konkurrieren und glaubst dann vielleicht auch eher Dinge oder nimmst irgendwelche Banalitäten, die sich da um die Ohren gehauen werden, und verklärst die so zu irgendwas ganz großem Liebevollen oder sowas. Und irgendwie so dieses ganze, ich glaube, ich gucke Leuten gerne beim Flirten zu oder so, deswegen fand ich halt diese Pod-Phase so interessant, weil manche halt so irrsinnig ungelenkt dabei sind, also gerade bei der deutschen Staffel, wenn wir mal gucken, also ich fand den Vergleich zum Beispiel zu Schweden jetzt in den ersten paar Folgen, ich finde es so krass, wie unterschiedlich das ist, hätte ich so vielleicht gar nicht gedacht. Vielleicht auch so ein bisschen zu dem Japanischen aus einem anderen Hinblick heraus oder so, aber ja, und dann irgendwie war es dann bei dem, also ich glaube, ich kann das nicht schauen, wie Lena vielleicht aus so einem Ich-hab-Bock-auf-Romanze-Blick oder so, weil ich glaube, dass die deutsche Staffel fast so spät kam, dass die Leute einfach alle wissen, wie diese Regeln funktionieren und dann eben auch wissen, wie sie sich positionieren müssen in dem Fall. Vielleicht ist es auch schon bei der ersten US-Staffel falsch, das zu sagen, weil 2020 gab es jetzt auch schon seit wie vielen Jahren irgendwelche Dating- oder Reality-Formate oder so, aber in dem Fall vielleicht noch, dass ich da einfach eher so von außen so drauf geschaut habe, wie die das so annehmen und wie die da miteinander umgehen und wie man so langsam aber sicher dann einfach merkt, das, was ihr euch da so verklärt vorgestellt habt, diese Liebe, dass die so gar nicht da ist, weil wie auch? Und manche wollen es halt forcieren, manche kriegen es überhaupt nicht gebacken. Und gerade in diesen Alltagssequenzen, die ich dann auch schätzen gelernt habe, gerade bei der deutschen Staffel, weil die halt teilweise so cringe furchtbar waren, wir machen jetzt zusammen Yoga oder da ist zu viel Knoblauch drin oder was auch immer, da war ja alles dabei. Oder das
Butter in der Nutella und so, Messer in Nutella-Glas oder
ja. Oder das, in dem Fall war es ja so, dass zwei, die sich verlobt haben, dann ja direkt nach ihrem Reveal ja auseinandergegangen sind. Und dann eigentlich so gefühlt 3 Folgen später kamen die dann wieder. Und das hatte für mich eigentlich eher so den Eindruck, ja, okay, bei der Hälfte der Paare hat es einfach nicht funktioniert. Wir rufen die mal schnell an, damit noch irgendwas passiert, damit wir irgendwie Inhalt haben. Was ich total super fand, weil da war irgendwie, ja, ich fand das einfach total lustig, weil man offensichtlich gemerkt hat, dass die so ein bisschen Bock drauf hatten, dass gerade noch eine Kamera läuft oder so. Aber ja, das kam dann halt erst so ein bisschen später. Aber im Grunde fand ich halt so diese ganze Pod-Situation zu Beginn total spannend und dieses merkwürdige Konkurrieren von, wir müssen untereinander konkurrieren, aber gleichzeitig haben wir irgendwie auch vielleicht Lust auf Liebe oder sowas, aber können dem gar nicht die Chance geben dazu.
Bei der deutschen Staffel habe ich mich wirklich gefragt, ob für eine Hochzeit am Ende einfach bezahlt wurde, also ob einfach gesagt wurde, okay, heiratet jetzt, bleibt ein Jahr zusammen, wir brauchen hier irgendwas, was zeigt, dass Deutsche doch auch die Fähigkeit zumindest haben, sich zu verlieben, weil ich fand die deutsche Staffel wirklich sehr gut, weil sie so unromantisch war. Also ich finde, da hat man so richtig gesehen, dass an dieser deutschen Kultur fast schon dieses US-amerikanische Format so abschellt, abprallt, dass das nicht funktioniert. Also wie in den Pods nicht ich liebe dich gesagt wurde, wie sich ganz viele Paare schon ganz früh getrennt haben. Das ist ja so ein komisches Paradoxon von Love is Blind, dass man nie so richtig weiß, wie funktioniert das eigentlich? Müssen die jetzt da bis zum Altar gehen? Dürfen die vorher Schluss machen? Gibt es da irgendwelche Verträge? Kriegt man mehr Geld, wenn man länger in der Sendung drin bleibt oder so? Ist ja so ein bisschen diffus, ne? Weil man fragt sich, wer macht das freiwillig, seine ganze Familie irgendwo hinzukarren zu so einer seltsamen Hochzeit und dann zu sagen, ja, nee, doch nicht. Und in der ersten Reihe irgendwie so Millionen Zuschauer sitzt meine Mutter und hofft, dass er jetzt irgendwie das Ja-Wort gesagt wird und fängt dann an zu weinen. Also wie genau wird das eigentlich gemacht. Und bei den Deutschen hatte ich fast so das Gefühl, okay, das mussten sie dann fast forcieren, damit hier noch irgendwas von Liebe zu spüren ist. Aber ich glaube, das ist für mich auch so das Potpourri, was es interessant macht. Das ist einmal natürlich die Form, die schon clever ist, ne? Also die hat schon so einen Erzählbogen. Es ist immer klar, was passiert am Anfang, was passiert in der Mitte der Staffel. Und das ist, glaube ich, so, dass es bei vielen Reality-Formaten so ist, ne? Also wenn du einmal so eine bestimmte Form hast, dann musst du ja nur unterschiedliche Leute da durchjagen und dann hast du wieder eine neue Staffel. Ist ja bei so Formaten wie das perfekte Dinner oder so, die ja jeden Tag kommen. Es ist ja auch so, ne? Es ist immer so das Gleiche, aber die Charaktere machen es dann irgendwie so interessant. Dann ist es auf der einen Seite, finde ich, schon, also die sagen ja immer, wie Experiment, ne? Also das Experiment, das ist ja natürlich offensichtlich kein richtiges Experiment, was da gemacht wird, sondern nur ein Wording, was die Produktionsfirma denen sagt, was die nennen müssen. Aber es hat schon was zu sehen, wie Menschen, die sich selber nicht sehen können, miteinander flirten, dann wird das revealed, dann sieht man, klappt es oder nicht. Also da wird schon sowas, würde ich schon sagen, Aufrichtiges in einem angesprochen schon, was schon so ein bisschen funktioniert. Deswegen bin ich so ein bisschen auch bei Lena auf der Seite und sage, wenn sich dann zwei finden und man hat wirklich das Gefühl, so das funktioniert, dann kann ich das nicht nur hundertprozentig zynisch sehen. Aber der größte Teil, wie ich das gucke, ist schon dieser, nicht Zynismus, aber dieses so, dieses genüssliche Auskosten dieses ganz leichten Cringes, das finde ich am besten am Format, wenn man so merkt, die müssten eigentlich passen, aber jetzt reden sie sich das ein für dieses Format und ich sehe jetzt so in Zeitlupe, wie diese Beziehung zerbricht und man hat schon am ersten Blick konnte man es schon sehen und jetzt ist man so dabei, wie das immer weiter kaputt geht. So, das ist schon, würde ich sagen, das, was am interessantesten daran ist. Aber was natürlich auch interessant ist, ist, wie aufwendig das gemacht ist. Also es ist schon für so ein Reality-Format. Gut, weiß ich nicht, bei Survivor oder so sind die auf einer Insel und so, das ist sicherlich auch alles teuer. Aber ich finde, diese Pots erstmal zu mieten, da reinzugehen, dann den Leuten diesen in diesen Urlaub zu schicken, dann bei verschiedenen Personen, so wie die zu Hause wohnen, diese Kamerateams dabei zu haben, dann für jeden eine Hochzeit zu organisieren und so weiter. Das ist ja schon recht aufwendig eigentlich. Und das macht es, finde ich, auch so ein bisschen, weil dadurch natürlich diese Fallhöhe irgendwie entsteht.
Diese Pot-Situation am Anfang ist ja irgendwie auch fast schon wie so eine Fernbeziehung light oder so auf eine Art, weil ich weiß nicht, also viele kennen das doch bestimmt, wenn man mal irgendwo, also klar hat man sich dann vielleicht mal gesehen oder weiß, wie die andere Person aussieht oder kennt sie, aber vielleicht kennt man so ein bisschen auch vom Anbandeln zu irgendeiner Phase, dass man dann mal irgendwie 10 Stunden telefoniert oder so oder ganz viel miteinander schreibt oder wenn man auch einmal zum Beispiel bei Tinder gewesen ist und es ein bisschen gedauert hat, bis man sich dann mal getroffen hat oder so, aber dieses Kennenlernen, das ist ja eigentlich schon ganz normal, dass das auch oft so vorgelagert wird, bevor man sich überhaupt wirklich mal kennengelernt hat. Unabhängig davon, dass die Leute nicht wissen, wie man aussieht, wobei man auch so den Case machen kann, dass da ja in der Regel sehr normschöne Menschen sind und es vielleicht so ein bisschen auf den persönlichen Geschmack abzielt, ob man jetzt jemanden wirklich attraktiv findet oder nicht, was ja auch okay ist. Aber also wenn wir das Format jetzt eigentlich so ein bisschen weiterdenken würden, dann könnte es auch ruhig ein bisschen konsequenter sein. Aber ich glaube, so dieses Kennenlernen, dieses vorgelagerte, man spricht ganz viel miteinander und lernt sich eigentlich kennen, ohne beieinander zu sein. Ich glaube, das gibt es ja auch im echten Leben total oft. Zumindest habe ich das ja auch schon ein paar Mal erlebt.
Das ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, sagen wir mal, wirklich vielleicht das am aufrichtigsten Interessante an dem Format, was man ihm, glaube ich, nicht absprechen kann. Also auch wenn wir sagen, die meisten Leute sind da mittlerweile vielleicht für Fame und für dies und das oder so. Aber dass es natürlich tatsächlich so ist, dass da eine kleine Beziehung entsteht von Leuten, die nur miteinander gesprochen haben, also die nichts anderes miteinander gemacht haben, als nur miteinander geredet. Und das ist ja tatsächlich interessant, weil ja auch dann viele da sagen, das hat die Bindung viel stärker gemacht, als wenn man jetzt normal gedatet hätte zum Beispiel. Und ich glaube, wenn es das gar nicht hätte, also wenn es nur so 100% Plastik-Fake wäre, wenn es nicht so dieses bisschen hätte, bei dem man denkt, na, das ist schon eigentlich ganz interessant, was würde ich da machen oder so, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren.
Also gerade in dieser ersten Phase, es ist ja auch einfach interessant zu sehen, wie Leute sich verlieben. Ne? Also so, weil die sehen sich selber nicht, aber wir sehen sie natürlich immer im Gegenschnitt und dann merkst du plötzlich, okay, jetzt lachen die viel, viel mehr, jetzt werden die rot und sowas und dann fängst du an, sie sagen ja immer so, es ist die Deep Connection, weil natürlich sie reden über Dinge, die sie vielleicht normal bei einem ersten oder zweiten Date nicht sofort ansprechen würden. Da weiß man natürlich nicht, wie viel ist von der Produktion jetzt forciert, dass sie dann in diese Themenbereiche gehen. Aber das ist natürlich das, was sie immer sagen. Wir haben so eine Deep Connection. Wir haben über alles gesprochen und wir kennen uns so gut in- und auswendig. Und man sieht ihnen dazu, wie sie sich verlieben. Und dann fragt man sich aber zwischendurch immer wieder, okay, jetzt blickst du hier eigentlich über was hinweg, was du am Anfang gesagt hast, was dir mega wichtig ist. Mhm. Und was er dir eigentlich nicht geben kann oder sie dir nicht geben kann. Und das, jetzt machst du trotzdem weiter. Und eigentlich hast du gesagt, das ist für dich nicht diskutierbar und sowas. Und dann weiß man eigentlich schon, okay, hier sind die Dinge, wo es am Ende wahrscheinlich dran scheitern wird.
Total. Ich finde ganz witzig, wenn man sich die verschiedenen Kulturen so anschaut, worüber da geredet wird in diesen Pods und was natürlich auch gezeigt wird. Ne? Also es ist natürlich ein durchproduziertes Format. Man weiß nie, worüber reden die sonst noch. Also ich finde, das fällt einem ja auch bei anderen Reality-Formaten auf, dass da nie über Berufliches geredet wird, also beim Bachelor oder sowas. Die können auch, und was arbeitest du so? Und keine Ahnung, was macht keiner? Also es geht ja immer nur so, ah, da kommt er wieder, gleich gehen wir auf ein Date und so. Also man hat das Gefühl, die sollen ja auch nur über solche Sachen reden. Und bei Love is Blind merkt man auch schon so, dass es ist selten so ein witziges Gespräch, also wie ich das so von Dates selber kenne oder aus Beziehungen, dass man redet halt über irgendwas und scherzt so ein bisschen rum und dies und das und Tagesgeschehen, das ist meistens alles gar nicht drin, sondern ganz oft ist bei den Amis, das finde ich so spannend, so eine Mischung aus so religiös-karrieristischem Talk, finde ich immer. Also so ein
Voll.
We have to grow together, so we have to build something together. So. Und das finde ich ganz interessant, weil in der deutschen Staffel dachte ich dann zum ersten Mal, ah, interessant, hier ist das nicht so. Also hier ist das eher so, dass so Sachen abgeklärt werden und man so guckt, ob man so einen Vibe hat. Und gleichzeitig auch, witzigerweise, ganz viele Beziehungen an diesen Vibes dann auch zerbrechen. Also die treffen sich, das fand ich saulustig. Die Deutschen reden miteinander, es passt einigermaßen, sehen sich einen Tag und verstummen dann, also vor allem die Männer, und dann ist es einfach vorbei und sagen, so habe ich es mir nicht vorgestellt, ciao, so ungefähr, was man vielleicht auch selber vom Dating in Deutschland kennt, dass es dann so schnell dann auf einmal zu Ende ist. Und bei den Amis ist es so, da wird direkt also mit einer Inbrunst etwas erzählt, und was ich so witzig finde, auch jetzt wieder in der Staffel, dass die immer so Gemeinsamkeiten auch, ich habe auch das Gefühl, fingieren. Also wenn jemand sagen würde, so ich habe so in der neuen Staffel zum Beispiel gesagt, ja, I was at a Catholic school. Und dann sagt die andere, oh my God, ich auch, so ungefähr. Und dann habe ich das so geguckt und dachte, ich war auch auf einer katholischen Schule. Würde ich das jemals irgendwo, wenn jemand was von Katholizismus erzählt, sagen? Also würde ich dann sagen, ah, ich war auch auf einer katholischen, nee, ich war da halt so ungefähr und da gab es mal einen Gottesdienst, hat mich alles nicht weiter gejuckt, so ungefähr. Aber ich finde, in den USA ist es ganz oft so, dass immer so eine Verbindung gesucht wird und sowas aufgebaut wird und am besten baut man schon zusammen ein Imperium auf oder man ist zusammen eine Firma oder weiß ich nicht was. Und das finde ich sau interessant, dass das so, also das merke ich bei den Amis immer stark, auf mich als Europäer halt immer so sehr leer, aber sehr unterhaltsam irgendwie wirkt, was da so erzählt wird. Und da fand ich die Deutschen interessant, dass das da meistens noch langweiliger war, aber ich es auch irgendwie authentisch fand, dass so viele nicht mal irgendwie nach diesen Flitterwochen weitergemacht haben mit diesem Format, weil man hat das Gefühl, ja, warum auch so ungefähr, also was sollen wir jetzt hier? Und da habe ich gehört, Japan ist wohl auch so ähnlich, also dass auch Sachen eher so abgeklärt werden und man nicht so sofort quasi so emotional involviert ist.
Ja, ich fand auch, also bei den Amerikanern wirkte das dann manchmal wie, als wäre das jetzt einfach Teil der Lebensplanung. Man ist jetzt 30, jetzt muss man sich dann halt um eine Ehe kümmern und das soll so sein und Family is super important und bla bla bla. Inklusive dieses Religiösen, das gab es ja auch in der ersten Staffel am Ende, dass die Mutter da zu ihrem Sohn sagte, den einzigen Rat, den ich dir geben kann, ist, schau sie durch die Augen Gottes an oder sowas. Und wo man dann schon merkt, okay, es sind da vielleicht auch einfach ein bisschen andere Hintergründe oder sowas. Und bei den, bei den JapanerInnen hatte ich auch so den Eindruck jetzt, ich habe nur die ersten paar Folgen gesehen, aber dass dass es da auch sehr, sehr klar und direkt kommuniziert wird, aber auch so ein bisschen so Checkboxen quasi, also dass man einfach überlegt, so okay, ja, wer bist du, was machst du und was hast du so vor und auch da auch teilweise ein bisschen anders drüber reden. Also da war ein Typ dabei, der hatte ein sehr verqueres, altes Frauenbild und hat gesagt, so, ja, ich wäre gerne der Provider und du schmeißt dafür den Haushalt und die hatten da einen eigenen Begriff für und dann haben die Frauen untereinander darüber gesprochen und eine fand das auch total super und gleichzeitig haben sich auch zwei andere direkt verlobt und manche waren dann eben offener, aber manche hatten dann wirklich eher so dieses sehr, also ganz oft dieses höfliche Zuvorkommende, was man vielleicht dann so als Klischee wahrnimmt, aber gerade in der ersten Folge fiel, glaube ich, dreimal der Satz, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen und den Eindruck hätte ich jetzt nicht bei den AmerikanerInnen gehabt zum Beispiel und bei den Schwedinnen zum Beispiel, was ich jetzt auf jeden Fall noch weiterschauen möchte, obwohl ich weiß, wie es ausgeht, ehrlich gesagt, hatte ich eher den Eindruck, dass das so wahnsinnig locker ist und das, was du vorhin angesprochen hast, Christian, dieses, wie man auf so einem ersten Date vielleicht auch mal miteinander spricht und wie frei sowas sein kann und gar nicht nach diesem, okay, du kommst daher, du hast, das ist das für ein Plan, du hast diese Firma und möchtest, was ist dein 5-Jahres-Plan, wo sehen sie sich da? Sondern eher so, nee, da, die reden dann direkt über irgendwelche quatschigen anderen Dinge und was machst du da irgendwie am liebsten, was ist da dein Hobby? Oder manche reden auch total offen direkt über Sex einfach und sagen so, ja, was tönt dich an, was machst du da gerne? Und sind halt so total flirty und offen und also so gefühlt geht's da überhaupt nicht um wir wollen gleich heiraten oder so, sondern eher so, wir haben jetzt einfach mal Lust, ein bisschen Spaß zu haben und Leute kennenzulernen oder so. Und es war so weit weg von dem Deutschen. Also
die
so
Deutschen
weit weg.
Kommen aber jetzt auch in diesem Podcast durch. Also über die Amis machen wir uns ein bisschen lustig, bei den Schweden, so wären wir auch gerne so cool.
So ein bisschen, ja. Aber trotzdem sitzen da natürlich alle mit ihrem Notizbuch, was halt einfach so geil ist, wo dann so sagen, jetzt hat sie gerade was Interessantes gesagt, das schreibe ich mal direkt auf oder so, weil das ja trotzdem irgendwie rationalisiert werden muss, was die da so machen.
Mhm. Ich finde das ganz interessant, was du gerade mit diesen Checkboxen gesagt hast, weil ich fand das bei der deutschen Staffel so extrem. Da hatte ich das Gefühl, dass dieser Heiratsantrag, das ist einfach nur ein Häkchen im Kästchen, das man machen muss, damit es eben auf der Reise weitergeht. Man hatte nicht das Gefühl, die sind jetzt wirklich an der Situation, also die sind jetzt wirklich emotional so weit, dass sie sagen, oh, da mache ich, also ich bin jetzt emotional so weit, ich mache einen Antrag. Da war keiner von denen, würde ich jetzt meine Hand für ins Feuer legen, keiner von denen war eigentlich an diesem Punkt. Das war einfach nur diese Checkbox, die abgehakt werden musste. Und deswegen war da auch so gar keine, also man hatte keine romantische Stimmung oder sowas. Ich meine, ja, natürlich, da ist eine Wand zwischen denen, aber so, da kam nichts rüber am Ende dieser deutschen Pots. So, das war einfach nur, okay, hier muss jetzt irgendwie die Checkbox abgehakt werden, damit wir dann nach, ich glaube, Kreta war es, damit wir dann nach Griechenland fliegen können und hier weitermachen können und wir weiter in dieser Sendung sind und dann vielleicht am Ende irgendwie Reichweite daraus bekommen können.
Aber das finde ich witzig, weil das ist etwas, was für mich immer das Reality-TV-Paradoxon ist, weil man würde denken, ja, na klar ist da keine Liebe, wenn man da irgendwie 10 Tage in so einem Ding, also und dann Heiratsantrag macht. Also man würde ja eigentlich jetzt sagen, naja, das ist ja vielleicht das normale Verhalten, also dass man sich vielleicht ein bisschen schwer tut mit einem Heiratsantrag, wenn man vorher 10 Tage lang zusammen so miteinander telefoniert hat, so ungefähr. Aber mitnichten, denn das wirkt natürlich unglaublich verklemmt und emotionally nicht available, wie die Deutschen da so sind in dieser Show. Und das ist ganz oft so, finde ich, bei Reality-TV, wenn man zum Beispiel auch Bachelor oder sowas sich anschaut, dass jetzt eine Person oder Bachelorette eine Person halt 40 andere Leute datet parallel. Ist halt eigentlich eine recht unrealistische Situation so ungefähr. Aber in dieser Show wird das dann halt immer so, schafft das quasi eine neue Realität und in der gelten halt neue Regeln, über die sich dann so aufgeregt wird, so ungefähr. Und das finde ich bei Love is Blind halt auch witzig, wenn so der, also mein liebster Moment, ja, von allen Momenten ist die erste Party in Mexiko. Das ist quasi die Party nach dem Reveal, also die haben sich schon gesehen, die leben jetzt quasi da in diesem Urlaubsresort zusammen. Man sieht schon, klappt's oder klappt's nicht. Und dann gibt's immer die erste Party in Mexiko, wo die dann sich alle gegenseitig treffen. Also die Paare, die sich jetzt schon gesehen haben, sehen sich dann gegenseitig. Und das ist natürlich immer der Punkt, wo man dann sehen kann, nicht nur, wie funktionieren die anderen Paare, sondern wen hätte ich eventuell auch wählen können, so, ne? Und meistens sind es ja dann, oder wenn man Glück hat als Zuschauer bei der Show, ist es dann so, dass eine Person geschwankt ist zwischen zweien und die ist dann aber auch da. Und es ist für mich so eine große Freude, Staffel um Staffel zu sehen, wie diese Männer es nicht hinbekommen, da sabbernd zu sitzen und ihre komplette neue Beziehung eigentlich zu zerstören, weil sie natürlich dann sofort dahin rennen und irgendwie mit dieser anderen Person reden, obwohl man da eigentlich die Füße stillhalten muss auf dieser ersten Party. Aber auch da bin ich wieder in diesem Paradoxon gefangen, dass ich denke, naja, eigentlich ist das das normale Verhalten, oder nicht? Man ist jetzt durch eine super seltsame Sendung, in der man ist, wo man jetzt jemanden heiraten muss, den man nicht kennt, dazu gezwungen, sich jetzt nicht anzuschauen, wen gibt es da noch, oder mit denen auch mal zu reden, so ungefähr, weil vielleicht will ich die Person auch nicht heiraten, so ungefähr. Also diese seltsame Fallhöhe, die entsteht dadurch, dass die dann heiraten müssen am Ende, macht das natürlich alles auch wahnsinnig absurd. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Witz, weil da mit echten Gefühlen dann reingegangen wird. Ja, du musst jetzt meine Mutter kennenlernen und dies und das. Und gleichzeitig ist es so, ja, wir heiraten halt wegen dieser Show. Warum, weiß eigentlich niemand auch so richtig. Weil man könnte ja sagen, die daten einfach weiter und fertig. Experiment geglückt. Man kann sich gut kennenlernen nach diesen Pots. Aber nein, ich glaube, diese absurde Fallhöhe der Hochzeit macht's schon auch.
Lena, du hast ja die erste US-Staffel auch gesehen. Ne? Und ich musste jetzt gerade, als Christian darüber gesprochen hatte, halt natürlich total an Jessica denken, die genau das hatte, was Christian gerade angesprochen hat, dass sie halt dann diesen anderen Typen gesehen hat, den sie eigentlich gerne gehabt hätte und immer die ganze Zeit so ein bisschen enttäuscht darüber war, dass sie da einen anderen hatte und ihn das auch die ganze Zeit wissen lässt. Und sie ist 10 Jahre älter als der Typ, mit dem sie sich verlobt hat. Und worüber ich halt die ganze Zeit so lachen musste, auch wenn es fast ein bisschen gemein ist, sie hat halt nie quasi die Courage gehabt, das Ganze zu beenden, sondern sie wollte immer das andere, das für sie tun. Und immer erzählt sie erzählt sogar der Mutter dieses Mannes, ja, ich bin ja 10 Jahre älter und ich hätte meine 20er jetzt nicht für sowas aufgegeben, damit er sitzt die ganze Zeit daneben, damit er alles hinterfragt und das beendet. Sie sitzt vor ihren besten Freundinnen und erzählt so, der Typ ist so toll, ich liebe ihn so sehr, aber haltet euch fest, ich bin 10 Jahre älter als er. Und sie hofft darauf, dass sie sagen, das Mädchen, das kannst du nicht machen. Aber sie sagen ihr dann, aber du hast doch mal gesagt, love conquers all und du hast so recht und du siehst so glücklich aus und ihr Gesichtsausdruck die ganze Zeit, also das schneiden die dann auch so super. Das ist auf eine Art so befriedigend, auf so eine ganz niedere Art, dass ich da doch sehr viel Spaß dran hatte. Also genau das, was du sagst, ist, finde ich auch, das war ja in der deutschen Staffel ja auch so krass mit diesem Ilias und dieser Honey, die er dann noch so toll fand und da seine Verlobte so hat zappeln lassen und alles, ja.
Ja.
Wobei natürlich auch in der ersten US-Staffel gab es ja auch ein Paar, wo dann Nein am Altar gesagt wurde, aber die dann trotzdem später noch wieder ein Paar waren. Ja, also auch das gibt es mal, dass die sich dann quasi danach noch weiter daten, aber das ist dann bei denen auch irgendwann zerbrochen. Aber die waren dann bestimmt noch so ein Jahr oder 1,5 Jahre irgendwie noch ein Paar. Man muss ja bei Love is Blind auch sagen, dass das ja immer im Vorfeld gedreht ist. Also ich glaube, die drehen immer ein Jahr vor der Ausstrahlung. Das heißt, da kann natürlich auch noch viel passieren. Deswegen gibt es ja immer diese großen Wiedersehensshowen. Oh, seid ihr noch zusammen? Seid ihr noch ein Paar? Hat es gehalten? Oder wenn überhaupt jemand quasi geheiratet hat? Oder wie seid ihr noch Single und sowas? Also dieses, ich finde es ganz krass, dass dieses, man muss eine Partnerschaft haben, so krass im Fokus steht. Ja. Zwar sagen die Frauen ganz oft, ach, ich komme gut mit mir alleine klar und alles und ich brauche keinen Mann, um mich zu erfüllen, aber trotzdem ist das immer, diese Partnerschaft ist immer das höchste Gut irgendwie, was uns da verkauft wird.
Das ist natürlich super genial gemacht, dass diese Reunion immer 2 Tage nach diesen Hochzeiten kommt. Also ich glaube, diese letzte Hochzeitsfolge läuft immer Freitag und dann Sonntagabend, glaube ich, oder Montag ist dann immer diese Reunion-Folge da, die aber jetzt dann ein Jahr auseinander liegt. Also du kannst quasi so diesen Höhepunkt, Hochzeitsmoment zeigen und dann direkt 2 Tage später, wie ist es denn jetzt ein Jahr später? Und das ist natürlich dann auch, also wir haben schon dieses Taktieren so ein bisschen angesprochen, das ist ja bei Reality-Formaten oft so. Ein Freund von mir guckt Survivor und meint, das ist mittlerweile nur noch Metagaming, also es läuft irgendwie in Staffel 26 und da ist schon klar, welche Typen gibt es und wie ist man da in der Gruppe und so. Und vielleicht entwickelt sich das ja bei Love is Blind auch so ein bisschen, weil das ist schon auch immer noch immer sehr interessant zu sehen, wer jetzt wie seine Story jetzt nochmal versucht neu zu erzählen, nachdem man jetzt zum Beispiel ein Jahr in einer Ehe ist, wo sich dann in Love is Blind rausgestellt hat, dass der Typ die ganze Zeit eine andere eigentlich wollte. Wie tritt man dann da auf? Man hat fast das Gefühl, die lassen sich noch mal coachen und sowas. Ne? Da kann man noch mal richtig so jemanden runterziehen. Ich erinnere mich in Staffel 3, wo da jemand noch so Gaslighting und alles so vorgeworfen wurde und der richtig fertig gemacht wurde so in dieser Sendung. Oder man kann noch mal so versuchen, Sachen unter den Teppich zu kehren oder so. Also ich glaube, dieser generelle Ablauf, das ist schon clever gemacht, aber natürlich nichts, was Love is Blind erfunden hat, weil diese Reunion-Formate gibt es ja in vielen anderen Formaten auch.
aber gleichzeitig auch problematisch, weil dadurch, dass ein Jahr dazwischen liegt, ich meine, wir haben es jetzt in Deutschland, dass wir bei der Reunion-Show massig an Kritik an den Moderatoren haben. Ja, also ich meine, allgemein ist es ein Format, wo man sich eigentlich fragt, was machen diese Moderatoren da? Also sie wirken immer eher fehl am Platz. Und dann gibt es diese Reunion-Show und jetzt war, also auch Nick und Vanessa Lachey aus Amerika standen sehr oft in der Kritik. Aber jetzt in Deutschland ist dieses Moderatorenpaar auch total in die Kritik geraten. Aber das Problem ist, die zweite Staffel ist schon gedreht oder wird gerade gedreht. Du hast Langverträge mit denen, du kriegst die gar nicht da raus, weil das ist jetzt einfach schon wieder vorgedreht und alles, weil wir immer dieses Jahr dazwischen haben. Das heißt, du kannst gar nicht auf Kritik eigentlich eingehen.
Bei der nächsten Reunion könntest du es dann, ne? Aber ja, das ist so ein bisschen. Die Lachey's hat man das Gefühl, manchmal lesen die schon in Reddit, so ist nicht mehr ganz so furchtbar, aber die Deutschen haben es wirklich wieder also wahnsinnig cringe gemacht, also wo dann noch die eine dann noch den Namen von ihm angenommen hat oder so, aber da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, warum denn so ein eigentlich, ja, Show mit so einem traditionellen Rollenbild überhaupt jetzt diese Einschaltquoten hat, aber Christopher, du willst noch was anderes.
Ja, das leitet aber, glaube ich, ganz gut in das Thema über, weil ich das Gefühl habe, dass was man aus dieser Show rauszieht, so ein bisschen damit zu tun hat, wie man auf diese Institution Ehe, glaube ich, selber auch draufschaut, weil ich glaube, dass ein bestimmter Schlag Mensch, das soll gar nicht despektierlich klären, also wirklich gar nicht, eher quasi in dieses Kandidaten- oder Kandidatinnen-Raster fallen kann für diese Sendung. Und dann denke ich mir auch, warum man sich das dann eben anschaut. Also ist das eher eine Show für Menschen, die sich Beziehungen auch wirklich so vorstellen, für die Ehe das allerhöchste Gut ist, oder eher für Menschen, die so von außen auf diese sehr traditionelle, sehr alte Fassung von Beziehung schauen. Also wo ich mich dann eher sehe. Also ich bin selten in diesen Formaten so zu Hause, ausgerechnet mit Temptation Island habe ich letztes Jahr angefangen, was ich total absurd und genial auf eine Art finde, weil das ja eine so verkrustete Sendung auf eine Art ist, also wie diese Leute Beziehungen denken dann. Und hier halt noch so viel mehr. Und du hast das Wort Fallhöhe angesprochen. Und das sehe ich ganz genauso, Christian. Also das natürlich, das müssen ja Menschen sein, die hier mitmachen, die denken, Ehe ist das Wichtigste, Größte und Zentralste im Leben und auch einer Beziehung. Und manche sagen ja nicht umsonst, ich mache das jetzt einmal. Also das ist jetzt my one shot quasi. Wenn ich jetzt heirate, dann soll das auch sitzen. Das muss das ultimative Ziel sein. Und dadurch zieht das vielleicht auf eine Art auch eher so konservative Menschen an, die vielleicht dann auch viel in religiösen Themen verhaftet sind, was dann so oft das Thema ist. Aber bei den ZuschauerInnen finde ich es dann interessant, weil ich würde mich da halt so gar nicht sehen. Ich finde halt eher lustig auf eine Art und denke mir, so eine Hochzeit ist eher eine große Party. Und wenn man dann keine Lust mehr hat, dann lässt man es halt bleiben oder so. Aber mehr ist es dann auch irgendwie nicht. Und ich finde, das macht es dann manchmal auch so schwierig, sich das staffelweise anzuschauen, weil das halt eine Lebensrealität ist, die halt dann doch so weit weg von mir ist. Aber ich glaube, dass das vielleicht dann auch was ist, dass dann viele eher unsere, in Anführungszeichen, so Millennial-Generationen anspricht. Wir sind ja als Kinder, glaube ich, sehr viel konfrontiert worden mit diesem klassischen Bild noch, durch 80er, 90er-Programme, durch irgendwelche Disney-Geschichten, Filme oder sonst was, irgendwelche Medien, die ja noch relativ konservativ waren, wo die Ehe immer ein großes Thema ist oder irgendwie gefühlt jede Sitcom, die man gesehen hat in den 90er und 00er Jahren, da ging es ja, war so ein typisches Staffelfinale immer, dass eine Hauptfigur geheiratet hat oder so. Also das kriegt man ja dann immer irgendwie mit und ich glaube, dass sich das dann jetzt hier so ein bisschen auch weiterführt in so einer Sendung, dass da halt dann Ehe so ein Riesenthema ist und sowas total Wichtiges und Lebensveränderndes ist.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Katz nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/katz. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 Euro im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Katz Discord Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/katz. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Was denkst du, Lena? Warum ist das warum ist das so, dass so eine Show mit so einem heteronormativen, so einem irgendwie traditionellen Beziehungsbild eigentlich, warum die gerade so einschlägt. Man könnte ja sagen, ja, das ist einfach, weil die meisten Leute all heteronormativ und traditionell sind. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, es trägt sich schon weiter. Also es schauen viele Leute, die eben nicht dieser Ansichten sind, das auch.
Ja, ich glaube, es hat ein relativ breites Publikum. Ich habe tatsächlich letztens auch darüber nachgedacht, was würde ich mir von dem Format wünschen, dass es für mich wieder ein bisschen spannender macht, und habe gedacht, dass ich so eine queere Staffel total spannend fände. Aber gleichzeitig ist das widerspricht sich dem natürlich komplett, weil dann könnte sich niemand sehen. Ne? Also dann, wir haben ja jetzt so immer, die Frauen sind dann irgendwie alle zusammen in so einem Gemeinschaftsraum, die Männer sind alle zusammen in einem Gemeinschaftsraum, da wird darüber gesprochen, über die Dates und alles. All das würde es ja dann zum Beispiel nicht mehr geben.
So ist es ja bei Princess Charming, glaube ich, ne? Dass man sich dann da auch unter diesen Kandidatinnen dann auch verlieben kann. So könnte es ja dann auch sein. Müsste es dann zwei Gruppen machen und dann gucken, was passiert.
Ja, genau. Genau, jetzt bin ich aber weggekommen von der ursprünglichen Frage. Ich glaube, das ist schon irgendwie in vielen, genau wie gesagt wurde, ne, wir haben das irgendwie, so die Ehe wurde immer irgendwie ein bisschen erhöht dargestellt, zumindest irgendwie in Filmen, in Serien aus 90ern, 2000ern. Man hat das schon irgendwie so als Ehe ist irgendwie was Finales oder sowas. Ne? Das wird einem zumindest oder wurde einem früher so eingebräucht, dass das jetzt überhaupt nicht mehr der Fall ist, das sei dahingestellt. Aber irgendwie wird es immer noch so erhöht dargestellt ganz, ganz oft. Und das ist natürlich, das macht so eine Sendung wie Love is Blind natürlich auch. Ja, also die sagen ja, okay, ihr müsst am Ende heiraten und die Ehe ist dann, ihr müsst euch so gut kennenlernen, dass ihr heiraten wollt, so nach dem Motto. Und gleichzeitig widerspricht es sich dann aber auch, weil die erste Frage in der Reunion immer ist, seid ihr noch zusammen? So, ne? Also es ist so, irgendwie will die Sendung sagen, die Leute lernen sich hier so gut kennen, dass sie für immer zusammen sein können, aber gleichzeitig passiert das halt eben nicht. Ja, ich habe meinen Punkt ein bisschen verloren.
Ich hatte das mal nachgeschaut, es gab eine Statistik, die sich auf die ersten 6 Staffeln bezieht, weil die 7. ist ja, glaube ich, auch nur ein paar Monate her und die 8. läuft gerade, also nur auf US bezogen, dass von den 21 Paaren, die geheiratet haben, immerhin ein Drittel immer noch verheiratet sind. Jetzt muss man halt darüber reden, ob das viel ist oder wenig, aber im Vergleich zu anderen US-Reality-Formaten rankte das sehr, sehr hoch.
Aber man muss dazu sagen, dass ich glaube, das sind auch vor allen Dingen die aus den ersten Staffeln. Also wir haben aus der allerersten Staffel auf jeden Fall 2 Paare, die nach wie vor zusammen sind. Ein Paar davon hat auch gerade ein Kind bekommen. Ich weiß gar nicht, aus der 2. Staffel ist auch noch ein Paar zusammen und aus der 3. wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es die 3. oder die 4. Staffel war, aber irgendwo gab es jetzt auch noch wieder Love is Blind Baby und so. Also das wird ja dann auch immer noch wieder schön in den Medien hochgespielt, dass man eben sieht, es gibt Erfolge. Also hier entstehen Familien irgendwie.
Ein Baby kann nicht irren, ja, dass da irgendwas dann passiert ist zwischen diesen Leuten. Ich glaube, einerseits ist es so, dass viele noch mit diesem Thema Ehe nicht ganz abgeschlossen haben. Also auch Leute, die irgendwie das nicht so als den logischen Endpunkt der romantischen Liebe sehen, die ich kenne, haben trotzdem mittlerweile geheiratet oder sowas, ne, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann ist es, glaube ich, aber so, dass es auch nur funktioniert durch diese Ehe an sich, weil das diese Fallhöhe aufmacht, weil das diese Finalität aufmacht, weil das immer wieder in der Sendung gesagt werden muss und weil das dadurch so eine Absurdität auch bekommt. Also das versucht ja alles sehr ernsthaft zu sein, aber es ist natürlich völlig absurd, das ganze Konzept der Sendung. Und ab und zu sagt es ja immer mal jemand und die wirken dann, das ist ja die Paradoxie, immer wie, als wären die so verrückt oder als wären die auch so gemein, ja, wenn dann so eine Mutter kommt und sagt, naja, ich glaube nicht, dass du diesen Typ, den du seit irgendwie 10 Tagen kennst, jetzt heiraten solltest und ich habe eigentlich auch nicht Lust, da hinzukommen mit unserer Familie, was ja völlig normale Antwort ist auf das, was da passiert, so ungefähr, aber es wird quasi so getan, als wäre das, wie das wäre, wenn das jetzt im echten Leben wäre, dass man eine Person lange kennt und sagt, wir wollen jetzt heiraten und dann würde man das ablehnen, ja, also dass man quasi gegen diesen Medienzirkus ja auch was hat oder haben kann, das wird da dann manchmal nicht so richtig akzeptiert und das macht es, glaube ich, schon so so witzig und interessant und davon lebt, glaube ich, auch das Format. Also wenn es nicht diese Hochzeit hätte und die nicht auch immer noch sagen würden, es ist ja dann für immer, dann würde das, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Und das ist natürlich aber ironisch, weil in diesem Format wird niemals auch nach anderen Beziehungskonzepten vielleicht gefragt oder ob auch etwas Offeneres möglich wäre oder was auch immer. Und der Witz ist ja auch, dass viele dann am Altar dann ja aber so sagen, ja, war es dann jetzt halt noch nicht, so ungefähr. Also ich finde dich gut und wir können ja weiter daten. Also das, wie es halt auch so normalerweise wäre. Aber ich will jetzt halt nicht heiraten, also offensichtlich nicht. Und ja, deswegen ist das, glaube ich, so, dass das noch so eine Faszination auf viele ausübt. Was ich mich halt mittlerweile frage in this economy, ist es nicht auch billig? Also so eine Hochzeit ist ja auch ziemlich teuer. Also es wäre natürlich auch vielleicht clever, sich fürs Heiraten noch bezahlen zu lassen, wenn man eh so langsam mal möchte. Da muss man halt mit diesen furchtbaren Männern, die halt in Love is Blind immer so vorkommen, dann Vorlieb nehmen als Frau. Keine Ahnung. Aber das frage ich mich auch so ein bisschen, ob man sich mittlerweile auch denkt, okay, ich wollte eh heiraten und jetzt die zahlen das für mich.
Das Gefühl hatte ich bei der neuen US-Staffel jetzt ein bisschen, dass du da wirklich Leute hast, die so sagen, okay, jetzt heiraten steht jetzt als nächstes auf dem Plan. Das muss jetzt passieren und deswegen gehen wir da jetzt hin, weil hier habe ich jetzt wahrscheinlich, also hier habe ich in Häkchen Gleichgesinnte, die sind ja auch da, um zu heiraten, so indirekt. Ne? Aber dass das so zumindest bei einigen so die Motivation war. Ich meine, natürlich werden sie das in den Interviews eh immer sagen, man ist jetzt bereit für die Heirat, für die Ehe. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das vielleicht bei einigen Motivation war jetzt in der neuen US-Staffel.
Das ist auch ein bisschen doch eine Art Realismus, finde ich, in dieser Show, dass man dann so denkt, na gut, wahrscheinlich sind wir Menschen doch nicht so komplex. Wenn du da jetzt 20 Leute hinstellst, so, die alle auch Lust hätten zu heiraten, wahrscheinlich wäre eine Person dabei, mit der es ganz gut funktionieren würde. So ungefähr. Das finde ich auch so ein bisschen lustig halt daran, weil das gar nicht ja so eine große Auswahl ist, die Leute da haben, aber es dann doch immer öfter zu Beziehungen führt.
Ich musste noch denken oder habe mal überlegt, ob es dann doch ähnliche Shows gibt. Wie gesagt, ich bin da nicht so richtig drin, bin dann aber so ein paar Dekaden zurückgelandet. Kennt ihr noch Room Raiders und Date My Mom auf MTV?
Mit Room Raiders mit der Schwarzlichtlampe.
Ja. Also natürlich ist das alles ein bisschen niedrigschwelliger, weil A, es sind Teenies und B, es ging um ein Date. Aber trotzdem waren das auch Formate, in denen es darum ging, gar nicht mal die Leute zu daten, sondern das, was so drumherum ist oder so. Oder über die Menschen was zu erfahren. Ob das jetzt bei Date My Mom war, dass die mit der Mutter unterwegs waren, die dann den Sohn oder die Tochter verkauft haben, oder bei Room Raiders, wo sie dann einmal in die Schubladen geguckt haben, was für Heftchen da liegen oder sowas. Da muss ich dann irgendwie dran denken. Also es ist ja jetzt zumindest nicht so ganz neu in dem Sinne die Idee, dass man halt über andere Themen an die Menschen rankommt, ohne sie mal gesehen zu haben.
Ganz gegenteilig dazu natürlich dann von MTV früher Next, ne? Wo die da teilweise schon rausgeschmissen haben beim ersten Blick, den sie auf die Leute geworfen haben und die noch nicht mal sprechen konnten. Also als ganzes Gegenteil. Mir ist gerade wieder ein Punkt eingefallen, den ich vorhin ein bisschen verloren hatte. Und zwar, ich glaube, dass diese Sendung eine Sehnsucht bedient in der heutigen Dating-Welt, weil mit Tinder und Co. man halt einfach immer sehr auf, also wird einem ja immer vorgeworfen, die Dating-Welt ist sehr auf das Äußere fixiert. Und ich glaube, dass das quasi so ein bisschen in einer romantischen Weise versucht, dem gegenzusteuern und dann zu sagen, ja, hier, das wird ja am Anfang immer betont, das Äußere spielt hier gar keine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle, weil man merkt dann, es bricht dann irgendwann vielleicht, wenn sie sich sehen oder so, aber das ist so, glaube ich, das, womit so ein bisschen auch versucht wird, den aktuellen Strömungen so entgegenzuwirken. Das kann man natürlich jetzt auch diskutieren, ist das wirklich so oder nicht, sind wir jetzt wirklich alle nur oberflächlich, aber ich glaube, das betont diese Sendung ja immer so und das ist vielleicht auch sowas, was man sich selber vielleicht ab und zu wünscht, dass man, keine Ahnung, wenn man Single ist, dass man dann halt doch jemanden irgendwie im Supermarkt kennenlernt und dann doch nicht über Tinder, obwohl sich da, glaube ich, auch sehr viel getan hat und es genügend Paare gibt inzwischen, die dann auch offen sagen, ja, wir haben uns über Tinder kennengelernt und nicht irgendwelche komischen Geschichten ausdenken.
Es gibt auch bei Love is Blind auch immer den Moment, wo man die Handys dann wiederbekommt. Also ihr könnt jetzt eure Handys wieder anmachen. Ja, stimmt, das kann natürlich sein, dass das so ein bisschen auch entgegen der aktuellen Datingweisen so ein bisschen konstruiert ist. Es gibt noch diese Show, die im Discord bei uns immer mal empfohlen wird, auch Married at First Sight. Das ist auch so ähnlich, soll besser sein auch als Love is Blind. Da ist mir nur aufgefallen, ich bin jetzt in diesem Kosmos schon ungerne drin. Ich weiß nicht, in wie viele der Leute haben sich noch nicht gesehen und müssen dann heiraten, Formate ich noch rein muss. Aber eventuell ist es besser, falls jemand da auch mal sowas anschauen will.
Ich hätte noch eine Frage an euch, die wollte ich vorhin einmal stellen. Und zwar, mit welcher Frage würdet ihr in die Pots gehen? Was wäre das Erste, was ihr euer Gegenüber fragen würdet?
Linke schon besser ohne Wagenknecht, oder?
Okay, ja, stark, finde ich gut.
Ich finde auch, also ich finde auch so, versuchen schnell rauszukitzeln, wie ist die politische Motivation, finde ich ganz wichtig. Aber ich glaube, für mich wäre auch sowas wichtig wie Frühaufsteher oder Nachteule oder sowas.
Ah, okay.
Ja. Ich war jetzt ganz froh, wie gesagt, ich habe ja die anderen US-Staffeln nicht gesehen, aber ich war jetzt ganz froh, dass es in der neuen US-Staffel wenigstens ein paar Mal um Musik ging. Also, dass die sich ein bisschen Songs vorgespielt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwischendurch auch schon so war, aber die Idee finde ich eigentlich total super. Also, dass man da direkt auch mal gesagt hat, so, ey, was hörst du denn gerne? Die haben ja auch über Filme plötzlich gesprochen.
Ja.
Es fiel leider auch einmal der Name Joe Rogan und irgendwie über Aliens haben sie gesprochen und so, aber ich glaube, das geht wohl einfach nicht mehr anders. Ja, genau, ja. Oh, Inception, my favorite film of all time, bla bla bla. Aber ich fand es trotzdem cool, dass es mal ein bisschen um Musik ging oder so. Ich glaube, ich würde so anfangen.
Da bleibt irgendwie viel liegen. Also bei diesen ganzen Arten, wie lernen sich Leute kennen, worüber connectet man eigentlich, was ist das eigentlich? Das ist ja schon auch ein großes Mysterium auch bei der Liebe, weil einerseits natürlich, klar, kann man Sachen auflisten, man kann Gemeinsamkeiten auflisten, man kann irgendwie sagen, dass es wegen bestimmten Sachen ganz gut passen müsste oder so, und dann passt sie aber vielleicht doch nicht. Es ist ja aber auch nicht nur ein Gefühl so, sondern das ist eigentlich was, würde ich auch sagen, wo die Serie auch viel noch liegen lässt, so, weil man immer dann schon schnell diesen Reveal will. Und gerade bei den Amis merkt man immer so, es geht dann um dieses Transaktionale, es geht dann um dieses, wer kann zusammen welchen Traum verwirklichen, und dann gibt es immer noch so die ganz tragische Geschichte. Mein Vater ist gerade gestorben, meine Mutter liegt im Sterben oder sowas. Das wird dann auch in den Pods immer noch erzählt und dann zack, haben wir es so ungefähr. Aber ich glaube, da könnte man auch viel mehr machen. Und ich glaube auch, Lena, wie du gesagt hast, also man könnte noch viel mehr irgendwie ändern an diesem Format. Also ich verstehe natürlich, warum man das Format so lässt, weil es ist bei Erfolgsformaten natürlich so, warum soll man es ändern, wenn es jetzt einigermaßen gut läuft überall. Aber ich glaube auch, also, dass man die Pod-Phase mal ändert. Ich fände auch vielleicht, dass man wirklich zwischendurch doch wen anders noch mal wählen kann, also dass man wie so eine geheime Abstimmung macht, und wenn zwei sagen, nee, wir wollen doch switchen, dann kann man das noch mal oder so. Also ich glaube, da wäre schon auch so aus Unterhaltungssicht noch ein bisschen was drin, weil mittlerweile, also ich skippe da über viele Folgen durch, die Brautkleidfolge und dann bei den Weddings und so. Wobei ich sagen muss, bei den Brautkleidern hat das für mich so einen ganz besonderen Cringe, wenn dann die Mütter zum ersten Mal ihre Töchter in diesen Kleidern sehen und wirklich dann man wieder merkt, die Emotion ist jetzt echt, aber von dieser seltsamen, gehetzten Fake-Show kreiert. Das finde ich, glaube ich, immer interessant, wenn aus so Fake-Momenten echte Emotionen dann rauskommen.
Die Eltern sind, finde ich, dann wirklich manchmal noch so ein bisschen so dieser Realitätsanker auf eine Art, weil die das nicht anders kennen. Auf die erste Staffel nochmal zurückzublicken, ein Paar, was es ja immer noch gibt, sind ja Cameron und Lauren. Und Lauren, schwarze Frau, hatte immer große Hemmungen, Cameron ihrem Vater vorzustellen, weil der, das ist ihr erster weißer Freund gewesen, und sie wusste halt eben, dass ihr Vater damit ein großes Problem hat. Und das war halt so eine Spannung, die aufkam in dieser Staffel. Wann lernen die sich kennen? Wie ist das alles? Und ich finde, da hat zum Beispiel auch selbst die Staffel noch viel liegen lassen, weil die hatten dann so eine Unterhaltung und dann am Ende saß er trotzdem weinend bei der Hochzeit oder so. Also es gibt ja doch noch ein paar Themen, die dort angesprochen werden können, und ich fand, das war ein total interessantes Reizthema in Anführungszeichen. Aber da habe ich dann auch gemerkt, dass so jemand wie der Vater da auf jeden Fall eine sehr echte Figur abgibt. Zum einen, weil da jetzt eine Kamera auf ihn gerichtet ist und er nicht damit gerechnet hat, und zum anderen, weil das ein Thema ist, was ihn halt schon lange beschäftigt hat. Und das hat man, glaube ich, ganz oft bei diesen Elternmomenten auf eine Art.
Ja, gleichzeitig,
also das erdet aber, das noch ein bisschen.
Gleichzeitig in der ersten Staffel ja auch, jetzt habe ich die Namen vergessen, aber ein Paar, wo die Mutter von ihm sie überhaupt nicht leiden kann am Anfang. Und ich meine, Amanda und Brandon oder irgendwie sowas heißen die, glaube ich. Und die Mutter kann sie am Anfang überhaupt nicht leiden, und man spürt das auch richtig, also sie merkt das auch, und die sind aber nach wie vor ein Paar, also irgendwie wird sich wahrscheinlich geregelt haben, aber auch das irgendwie so, das sind so interessante Momente, diese Konflikte, die da entstehen. Und das ist das, was ich ja auch am Anfang meinte, dass ich das dann eigentlich jetzt inzwischen immer spannender finde, was die deutsche Staffel aber zum Beispiel gar nicht gemacht hat. Also die deutsche Staffel hat irgendwie 2 oder 3 Eltern mal vorgestellt. Und noch spannender finde ich manchmal, wie die Freunde reagieren, wie die Freunde dann die neuen Partner, Partnerinnen ins Kreuzverhör nehmen und dann hinten ran vielleicht auch mal sagen, was hast du dir dabei gedacht? Und keine Ahnung, auch das gab es in der deutschen Staffel überhaupt nicht. Da gab es irgendwie, einmal war ein Paar in seiner WG und man hat kurz mit den Mitbewohnerinnen gequatscht, aber viel mehr war da nicht. Ja, also das alles hat nicht stattgefunden. Und was ich im Vorfeld, was ich vorher noch sagen wollte, war, dass ich tatsächlich bei der deutschen Staffel aber überrascht war, dass genau diese Brautkleid- und Anzugsfolge mich total gekriegt hat, weil ich das total spannend fand, weil die Frauen sich alle unfassbar unwohl in diesen Brautkleidern gefühlt haben. Mhm. Die waren zwar, also die haben zwar gesagt, es sieht schön aus und alles, aber du hast bei den Frauen richtig gesehen, denen ist fast alles aus dem Gesicht gefallen, weil die gemerkt haben, das wird jetzt erstens real und zweitens, oh mein Gott, ich soll den heiraten. Und bei den Männern war es vielmehr so, die haben sich supported, die haben sich angefeuert, wenn die mit ihren Anzügen da rauskamen und alle Männer haben sich irgendwie wohlgefühlt in diesen Anzügen und die Frauen sind irgendwie komplett versteinert in ihren Brautkleidern.
Das ist aber auch so das Zynische dieser Sendung. Also das ist dann doch wahrscheinlich doch großes Reality-Fernsehen, muss ich sagen. Wenn dann der kranke Vater noch mal im Rollstuhl mit dem Beatmungsgerät an den Küchentisch geschoben wird und dann gesagt wird, ja, hier, wir wollen, das ist übrigens so und so und er wird jetzt mein Mann werden und er legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, na gut, meinen Segen hast du und so. Und dann die nächste Folge, die Brautkleider und jetzt die Band spielt und das, keine Ahnung, stehen die da vor dem Altar und so, nö, ich hab's mir doch anders überlegt. Das ist schon stark auch tatsächlich. Also das ist halt auch an Zynismus dann nicht zu überbieten, dass dann wirklich nochmal auch die kranken Verwandten da angekarrt werden und sowas. Also das ist schon auch genial übel manchmal so ein bisschen. Ich glaube, deswegen skippen wir auch oft die Weddings meistens nur bis zum Ja-Wort, weil ich mir das tatsächlich dann fast nicht geben kann, weil ich es so düster finde eigentlich.
Ja, und wie wird das dann auch wirklich geshootet? Also was passiert dann danach? Wann ist quasi Cut? Also wie lange sitzen die da noch? Die werden ja dann, also manchmal gibt es ja dann noch das klärende Gespräch danach, wenn irgendwas nicht klappt oder sowas. Geht jetzt das Kamerateam rüber? Wie lange sitzen die da noch? Was passiert denn? Also wie geht man dann nach Hause an so einem Tag? Und das denke ich auch manchmal, wenn die dann in ihren Wohnungen sitzen und dann da ja gefilmt werden und die werden ja auch Gespräche haben, wenn keine Kamera dabei ist. Aber sagen die dann manchmal, ja, wartet bitte mit dem Gespräch, bis wir da sind oder sowas. Also ich finde diese Situation halt so weird. Also wann reden die über diese Themen? Wann haben die zum Beispiel in der deutschen Staffel mit, wir haben ja den beliebtesten Kerl gerade angesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber Jen hieß auf jeden Fall ja, glaube ich, die Frau, die dann selbst vor dem Gang zum Altar ja schon gesagt hat, du, das funktioniert nicht und auch völlig zu Recht, was für ein Typ, ey. Aber dass solche Situationen, also mal angenommen, das brodelt schon so in dir und du möchtest was sagen, aber dann musst du jetzt auf das Kamerateam warten und die kommen ja, aber erst morgen oder so. Also diese ganze Logistik dahinter, die fasziniert mich total, wenn die da in ihren Wohnungen sind und wann die was dann überhaupt spielen dürfen und reden dürfen.
Ja, klar, das ist natürlich dann immer die Frage, wie viel ist da wie gestellt? Gerade im Deutschen hat man oft das Gefühl, die lesen fast manchmal so Dialoge ab oder das ist ein großes Mysterium. Wie funktioniert das eigentlich genau? Es gibt ja auch immer diesen Pod-Squad, diese Leute in den Pods, die auch manchmal ja Anträge machen oder sogar manchmal bis zum Altar gehen, die aber dann von der Produktion nicht reingenommen werden in die, so wie wenn man bei Terrence Malick bei einem Film mitmacht und nicht weiß, ob man dann tatsächlich am Ende als Adrian Brody da tatsächlich Screentime bekommt. Und so ist es auch, dass man manchmal so hört, ah ja, die hätten auch noch geheiratet oder die gab es auch noch und die werden dann einfach so rausgeschnitten. Also ich finde, es gibt viele auch so Mysterien. Lena, du hast mal so einen Podcast geteilt, ich habe da so ein bisschen auch reingehört, wo ein Kandidat so ein bisschen erzählt hat. Ich fand leider, die haben sehr viel auch über anderes geredet, deswegen habe ich nicht so ganz gecheckt, aber da, so ein bisschen was hat man da auch mitbekommen, ne? Wie läuft das ab und da sind die auch, dass die auch wirklich am Anfang so isoliert sind und niemanden treffen dürfen und ja, so richtig bin ich noch nicht dahinter gekommen, ob man wirklich zum Altar muss, ob man auch irgendwie vorher raus kann, weil wer gibt sich das freiwillig, diese Blamage, dann da, das ist natürlich auch der beste Moment, aber ja.
Ja, also das fand ich auch, dadurch, dass wir jetzt eine deutsche Staffel hatten, hat man natürlich irgendwie so ein bisschen mehr Insights bekommen, weil eben auch so Personen dann in diversen Podcasts oder irgendwo anders in Zeitungsinterviews oder sowas geteilt haben, wie ihre Erfahrungen waren. Und man hat zum Beispiel dann erfahren, dass die gar nicht in Deutschland gedreht haben, sondern die Pots in Schweden waren und die da gelebt haben, dass die komplett isoliert voneinander waren. Also die Männer in einem Hotel, die Frauen in einem Hotel, man sich wirklich auf gar keinen Fall begegnen durfte, dass die irgendwie, wenn die in ihrem Hotelzimmer waren, nur noch mit Begleitung rausgehen durften und sowas. Und dann hat man auch so Dinge erfahren, wie dass die 2 Tage lang in Folge immer die gleichen Outfits tragen mussten, damit die besser schneiden können, damit die, keine Ahnung, mehr Material haben. Genau das Gleiche natürlich, also die tragen ja auch immer so seltsame goldene Becher und sowas. Das ist natürlich, ja, damit es keine Anschlussfehler gibt in dem Sinne. Also die trinken immer aus diesen goldenen Bechern. Und da gab es aber zum Beispiel jetzt dieses Mal so einen Anschlussfehler, dass man die Honey hat so einen orangenen Hosenanzug an, aber den einen Tag hat sie andere Schuhe an als den anderen. Und dann sieht man, dass das eigentlich mitten in, was wir denken, was mitten in einem Gespräch ist zwischen denen, dass ihre Schuhe wechseln. So, also deswegen sollten die eigentlich immer die gleichen Outfits tragen. Also da erfährt man ein bisschen mehr darüber. Die mussten irgendwie mit 3 Koffern anreisen. Ein Koffer hält nur für die Pottphase, einer, wenn es dann nach Kreta gehen sollte, und einer, wenn es dann nach Düsseldorf in die tollen Wohnungen geht.
Die Potts, Kreta, Düsseldorf.
Genau. Und genau, aber da hat man eben dann auch erfahren, dass es schon auch mehrere Personen gab, die eigentlich bis zum Ende, bis zum Antrag gekommen sind, aber dann halt einfach trotzdem komplett rausgeschnitten sind. Und das gab es aber in den amerikanischen Staffeln auch schon, dass man dann plötzlich so Artikel liest, wie eigentlich haben sich 7 Paare verlobt und wir haben aber die ganze Zeit nur 5 gesehen. Und ja, wann man da rauskommt, weiß ich nicht. Ich meine, die deutsche Staffel hat uns ja jetzt natürlich gezeigt, dass man schon auch noch mitten im Experiment sehr, sehr gut Nein sagen kann. Aber ich glaube, wenn du dann so auf der letzten Zielgerade bist, also du kannst, glaube ich, am Tag der Hochzeit kannst du nicht mehr sagen, nö, ich gehe da jetzt nicht zum Altar, sondern
man sagt auch seinen Eltern dann, ey, ich werde gleich, also die tun ja dann immer so, als ich hab, im Moment habe ich dann doch entschieden, ich möchte es nicht, aber ich sage doch irgendwie meinen Eltern, okay, also ihr müsst alle kommen, wir kriegen das Netflix-Geld, aber ich sage dann nein und dann müsst ihr halt irgendwie so und so gucken oder so, also ja, weiß ich nicht so genau. Was würdet ihr denn sagen, warum ist dieses Reality-TV irgendwie jetzt doch wieder so populär? Also das ist ein bisschen natürlich anekdotische Evidenz, aber ich merke schon, dass andere Leute, auch die ich kenne in meinem Alter, auf einmal so erzählen von irgendwas, dass sie jetzt Love Island geguckt haben oder wie du, Christopher, ja, Temptation Island oder so. Es ist ja so, dass es viele deutsche YouTuberinnen hauptsächlich gibt, die auf das alles reagieren. Also RTL Plus zum Beispiel hat mit vielen so einen Deal gemacht, dass die Ausschnitte aus der Folge zeigen dürfen, wenn die dann darauf reagieren. Mirella macht das zum Beispiel und noch viele andere machen das. Und dadurch hat das irgendwie so einen neuen Pull bekommen. Also ich habe diese meisten Formate, die ich geguckt habe, nur über diese Reactions gesehen. Ne? Also ich habe nie bei RTL Plus oder so ein Abo abgeschlossen, da irgendwas geschaut und so. Und jetzt war ganz interessant zu sehen, dass es auch mit Love is Blind Deutschland auch passiert ist. Also das tatsächlich auch, weil normalerweise ist es, glaube ich, nicht so, dass Netflix quasi Content rausgibt, damit man auf YouTube darauf reagieren kann. Aber die haben sich jetzt auch an diese ganzen Leute gewandt. Und das zeigt mir schon so ein bisschen, dass etwas, was wir, glaube ich, alle abgetan haben, so irgendwann mit so Reality-TV, naja, das gucken halt nur so ganz bestimmte Leute, dass ich auf einmal merke, nee, es gucken auch viele andere mittlerweile, es scheint immer größer zu werden, Leute kennen jetzt diese ganzen Formate. Ich bin jetzt eigentlich wieder raus, merke ich, also ich habe auch mal eine Staffel Temptation Island gesehen, fand das wirklich so furchtbar, dass ich das nicht nochmal ertrage. Aber also da ist natürlich super witzig, dass halt Männer denken, dass Frauen in sie verliebt sind, die offensichtlich Geld dafür bekommen, dass sie das spielen müssen. Das ist für mich die größte Witz, immer wenn ich das gesehen habe. Ja, ich glaube, die steht auf mich. Ja, okay, gut, alles klar. Aber es ist schon so, dass sie sich versuchen, neue Zielgruppen zu erschließen und dass es anscheinend ja sehr gut funktioniert und dass auch Netflix zum Beispiel gemerkt hat, wir können jetzt sowas auch machen. Habt ihr da eine Erklärung für? Weil ihr, oder guckt ihr schon die ganze Zeit solche Formate? Denn ich habe das Gefühl, es gab immer gerade in so Filmkritikkreisen halt Leute, die Dschungelcamp und so geguckt haben. Das ist irgendwie, finde ich, gar nicht interessant. Aber ich könnte auch gar nicht sagen, warum das jetzt hauptsächlich so romantische Dating-Formate sind, die ich jetzt gesehen habe. Das ist jetzt auch nicht mein größtes Interessengebiet. Warum ist das auf einmal wieder so populär?
Ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Ich glaube, es kommt natürlich, also Dating-Formate, also Es ist ja die Frage, ist es ein Dating-Format oder sind es andere Reality-TV-Sachen? Ich meine, oft geht das Hand in Hand. Ich glaube, dass vieles auch in einer Art ein Bedürfnis befriedigt, was einem sagt, das eigene Leben ist ja gar nicht so schlimm. Dass man aufgezeigt bekommt, ich meine, es gibt, ne, jetzt stellen wir Reality-TV und Trash-TV, da kann man ja auch nochmal wieder einen Unterschied
Stimmt, ja.
machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich beim Trash-TV nochmal ein bisschen mehr, dass man sich vielleicht persönlich auch einfach erhebt über Menschen so ein bisschen und dadurch vielleicht abschalten kann. Ich glaube, das ist bei Trash-TV ganz viel, dass man, dass, da geht es, glaube ich, vielen auch einfach um so eine Art von Entspannung. Und gleichzeitig würde ich aber jetzt gerade bei den Dating-Sachen eben auch das sagen, was ich vorhin meinte, dass vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung mit drin steckt. Also zum einen dieser Punkt, mein Leben ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber es gibt auch Menschen da, die haben Lust auf die Liebe. So, ne? Also dass da noch so ein bisschen Hoffnung ist. Keine Ahnung. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Effekthascherei. So gerade durch diese ganzen Reaction-Videos und sowas, wo ja wirklich dann aus den Folgen wirklich so das die krassesten Situationen herausgezogen werden und alles. Also dieses Spektakel, diese Lust auf hier feinden sich vielleicht Menschen an und das hat gar nichts mit mir zu tun. Oder hier sieht man jetzt, wie die sich verlieben und oh Gott, die Person hat jetzt hier, keine Ahnung, der Bachelor hat jetzt hier schon die fünfte Person geküsst oder sowas. Dieses Spektakel ist, glaube ich, schon auch irgendwie ein großer Fokus.
Ich glaube, irgendwo ist aber auch so ein Stück diese Generationenfrage so ein bisschen mit drin, weil viele Leute, die in diesen, ich beziehe mich jetzt mal nur auf diese Dating-Formate, da sind halt vorrangig Menschen, zum Beispiel jetzt der Millennial-Generation irgendwie auch dabei. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele unserer Generation sich das ansehen. Zum einen, weil man alterstechnisch damit connecten kann und sich dann auch gerne vergleicht auf eine Art. Und vielleicht bei vielen in diesem Alter so dieses Popkulturinteresse vielleicht auch nachlässt, ob das jetzt bei Musikfilmen oder Serien im Allgemeinen so ist. Und man dann halt switcht auf diese Form von Unterhaltung und vielleicht auch, weil man dadurch so ein bisschen wieder in Kontakt kommt und ein gemeinsames, in Anführungszeichen, Interesse hat, über das man dann eben auch reden kann, ob man das dann jetzt über Reactions konsumiert, wie du es auch gesagt hast, Christian, oder ob man dann darüber dann auch mal spricht. Also ich glaube halt so diese allgemeinen, in Anführungszeichen, Trash- oder Reality-Formate mit ich nenne es jetzt mal D-Promis in Extremsituationen. Also Dschungelcamp gibt es ja nun mal eben seit über 20 Jahren, glaube ich schon. Das war schon immer da und das hatte dann irgendwie vielleicht auch eine andere Zielgruppe. Aber ich glaube, gerade was diese Dating-Formate anbetrifft, die es jetzt auch so viel gibt, dass das schon eine gewisse Generation vorrangig anspricht, weil man da eben in einer ähnlichen Lebensphase ist und da dann auch eben in die Vergleichssituationen kommt, um eben zu schauen, so wie würde ich das machen und finde ich das jetzt interessant und vielleicht gleichzeitig auch mit, ich habe kein Interesse, gerade was anderes zu schauen, sondern rutscht vielleicht dann jetzt auch eher in solche Formate rein, auch gar nicht wertend gemeint.
Ich glaube, es ist auch wirklich einfach so ein bisschen wie das Marvel Cinematic Universe, aber für ein bisschen eine andere Zielgruppe tatsächlich, weil diese Formate, gerade also die RTL macht, ist ja wirklich
Ja.
so, dass die Leute aus dem einen Format in das nächste Format
Ja.
reingehen und gerade, also man kann ja wirklich seine Karriere danach aufbauen, dass man sagt, man geht erstmal zum Bachelor, dann guckt man, ob man mit dem Bachelor zusammenkommt. Wenn das nicht geht, dann geht man zu Bachelor in Paradise, da lernt man jemanden kennen, kommt zusammen. Wenn man zusammen ist, kann man ja direkt in Temptation Island gehen, um zu gucken, ob die Liebe hält. Wenn die Liebe zerbrochen ist, kann man sich bei Ex on the Beach dann wiedersehen. Also es ist wirklich so ein Perpetuum mobile an Formaten, durch die diese Leute durchgeleitet werden, wo ich auch sehr interessant finde. Ich habe auch mal, auch, es war glaube ich die gleiche Zeit, als wir Love is Blind Staffel 3 gesehen haben, habe ich mal eine ganze Staffel, und das waren glaube ich 50 Folgen oder so, Love Island Australia gesehen. Und es war so interessant, dass die wirklich alle so attraktiv und bubbly waren und zwar mal so, I wanna couple up with this boy, cause he's my big love und keine Ahnung was. Und dann so Schnitt, ich schaue Love Island Deutschland und es sind wirklich nur so Kette rauchende Leute aus dem Ruhrpott, die auf so Liegen liegen und sagen, ja, mit dir könnte ich es mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Und man weiß so, er hat im letzten Format irgendwie mit ihrer Freundin was gehabt oder sowas. Also so die deutsche Art, diese Shows zu machen, ist auch wirklich speziell, merke ich, so im internationalen Vergleich. Also, wo es dann, glaube ich, auch doch wirklich mittlerweile nicht mehr so um die Liebe geht, sondern tatsächlich nur noch so um so ein Stationen durchlaufen und irgendwie Screentime bekommen und Follower und so. Und das hat natürlich so was Eigenes, Bizarres eigentlich, ne? Vielleicht ist es auch so ein bisschen mit Wrestling, finde ich, auch so zu vergleichen, ne? Also so das MCU-Wrestling, diese Dating-Formate, das hat alles so einen Cinematic-Universe-Charakter mit immer wieder den gleichen Leuten, die halt immer durch die gleichen Formate geleitet werden und irgendwie passiert ja dann auch doch oft dann nicht so viel, wie man irgendwie denkt. Und ich glaube, da will man die Leute mitkriegen irgendwie. Und das schafft man dann durch diese, durch die InfluencerInnen und die Reactions und so.
Das Gleiche macht Netflix in Amerika auch. Also da gibt es noch mehr so Reality-Sachen. Also da gibt es noch Perfect Match und sowas. Und da werden auch immer wieder die Leute aus verschiedensten Love is Blind-Staffeln irgendwie mit reingezogen. Also auch die, also wie RTL casten sich eigentlich ihre ganzen ja, Figuren selbst.
Genau, und da hat man, finde ich, noch ein bisschen das Gefühl, selbst auch bei Love is Blind Deutschland, dass das noch nicht das Format ist, wo man jetzt wirklich nur reingeht, um Screentime zu wollen, um direkt ins nächste Format zu gehen. Dafür ist, glaube ich, dafür läuft die Maschinerie noch nicht rund genug, ja, sodass man wirklich in diese ganzen anderen Formate jetzt rein kann.
Ja, dafür haben die auch zu dolle Knebelverträge. Also Netflix hat relativ lange Sperrfristen für die Personen gesetzt, die da mitmachen. Mhm. Also es liegt natürlich also zum einen daran, dass ja sowieso ein Jahr lang sowieso nichts passieren kann, weil dann erst ausgestrahlt wird. Aber auch darüber hinaus.
Das ist auch nochmal spannend, wenn man so ein Jahr lang zusammen ist, aber sich noch nicht zeigen darf. Da wäre auch noch ein Format
drin. Die dürfen ja genau, die ganzen Instagram-Profile sind ja auch alle komplett verwaist. Wenn man bei Love is Blind, ich habe die natürlich auch alle durchgegangen und du findest ja dann einfach gar nichts, ne? Mhm.
Ja, was vielleicht noch ganz wholesome ist, jetzt ist in den USA vorletztes Jahr gestartet und jetzt gibt es die erste deutsche Staffel, ist der Golden Bachelor, wo mal eine andere Generation gezeigt wird. Ja. Und das fand ich jetzt wiederum ganz interessant, dann auch zu sehen, gerade wie, gar nicht unbedingt, wie agiert der Bachelor mit den Frauen, sondern eigentlich eher so dieses, wie agieren die Frauen untereinander in einer anderen Generation? Das fand ich ganz interessant, wenn man das dann so mit irgendwie den anderen Bachelor-Staffeln gegenüberstellt, wo die Frauen sich irgendwie ganz oft anzicken oder bei der Bachelorette ist das ja dann auch so, dass die Männer da irgendwie manchmal rumzicken und alles und das hast du beim Golden Bachelor alles gar nicht. Das ist sehr, sehr harmonisch und irgendwie wholesome und da hat man so das Gefühl, okay, die sind jetzt hier irgendwie wirklich hier, weil sie jemanden kennenlernen wollen, aber wenn die merken auch ganz oft, ach so richtig, ach ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe lieber. So. Mhm.
Golden Bachelorette US habe ich ein bisschen reingeschaut, als meine Freundin das gesehen hat und dann gab es wirklich auch eine Szene, wo dann halt fünf oder sechs der übrig gebliebenen Männer zusammensaßen und jeder dem anderen wirklich alles gegönnt hat, was es gibt und total wirklich mit denen geweint haben, als einer nach Hause musste und sich in den Armen lagen. Und ich mir dachte so, wann sieht man das? Ah, bei Männern und dann bei Männern in dem Alter. Also ich musste auch sagen, dass mich das total, total gekriegt hat in dem Moment. Also ich war sofort drin, als ich diese eine Szene nur gesehen habe, weil das wirklich, weil die auch viel so ein ähnliches Schicksal haben. Weil zumindest in einer Staffel war es so, dass halt viele auch wirklich dann eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner schon verloren haben, also nicht nur geschieden waren, sondern dann verwitwet waren und da dann sowieso dann über ganz andere Sachen auch so connected haben. Und das hat sich irgendwie alles ein bisschen freundlicher angefühlt und vielleicht auch wirklich eher nach, ja, wir haben nochmal Lust auf die Liebe auf eine Art, ja.
Ja, ich habe noch, was habe ich gesehen? Bachelorette und sie war aber bi. Und dann kam, und am Anfang waren nur Männer in diesem Haus, weil sie dachten halt, dass die heterosexuell ist. Und dann kamen aber nochmal so, ich glaube, auf so einem Truck angefahren oder so, dann nochmal so 10 Frauen, halt 10 queere Frauen in dieses Haus. Und das war eine sehr lustige Staffel, diese wahnsinnigen, wie der Hulk aussehenden Hetero-Dudes, die nicht irgendwie damit klarkommen konnten, dass es Queerness irgendwie gibt anscheinend. Also das war echt keine schlechte Staffel auch, aber jetzt bin ich ein bisschen raus. Ich hoffe, ich muss nicht jetzt so viele Sachen noch mitschauen beim nächsten Mal so, aber ja, wir schauen mal, was da sich noch mit Love is Blind tut und ob wir da nochmal drüber reden. Gibt's noch was ihr sagen wollt zu Love is Blind? Christopher, muss man das gesehen haben?
Na, also ich kann jetzt hier nicht ernsthaft sitzen und sagen, man muss das gesehen haben. Also das wäre vielleicht wirklich ein bisschen zu viel des Guten, aber ich gebe trotzdem gerne zu, dass ich mit der deutschen Staffel auf eine andere Art als vielleicht manch anderer durchaus meinen Spaß hatte und jetzt die erste US-Staffel auch, also ich bereue nicht, das gesehen zu haben, aber merke jetzt bei der neuen US-Staffel, dass es dann auch reicht, aber Schweden nehme ich noch mit.
Ja, Lena, muss man, Love is Blind, schauen.
Ich würde mich dem anschließen und auch sagen, dass man das nicht gucken muss, aber dass es schon auch so für so eigene Sozialstudien vielleicht ganz interessant ist und muss auch sagen, dass ich jetzt nach 5 Folgen der neuen US-Staffel schon wieder ein bisschen invested bin und doch Lust habe, die weiter zu gucken, was bei den anderen US-Staffeln jetzt nicht der Fall war. Also da habe ich meistens nach der ersten Folge direkt wieder aufgehört und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob die mich dann wirklich weiterkriegt oder ich dann doch zwischendurch irgendwann wieder einfach aufhöre.
Ja, ich sage auch, man muss das auf keinen Fall gesehen haben und ich hoffe, ich bin raus. Ich hoffe, ich bin stark genug. Und aber dann ist man irgendwann wieder krank und dann hat man nichts zu gucken und dann geht es wieder schön rein
mit der Frage. Es kommt ja auf jeden Fall eine zweite deutsche Staffel. Also der Casting-Aufruf war letztes Jahr im Herbst. Also da wird auf jeden Fall noch was kommen.
Just when I thought I was out, they pull me back in. Ja gut, das muss ich natürlich gucken. Gut. Habt ihr noch irgendwas sonst am Ende? Ich habe euch jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Was ihr empfehlen wollt, Christoph, was ist so ein gutes Album? Du machst ja auch Track 17, den Musikpodcast, was wir uns auf jeden Fall anhören sollen oder irgendeinen guten Film gesehen oder eine Serie oder selbst einen Text geschrieben. Jetzt ist die Zeit, noch Sachen zu empfehlen, falls ihr was habt.
Ja, es gibt jetzt auf jeden Fall, also 21. Februar erscheint unsere neue Review-Folge. Da haben wir 5 neue Platten wieder dabei. Unter anderem das neue Album von Squid, was ich ganz toll finde. Aber ich möchte, glaube ich, vorrangig empfehlen, West Coast von Studio, das ist ein 20 Jahre altes Album, was jetzt nochmal neu rauskam und deshalb von uns da besprochen wurde. Ein sehr wunderschönes, so halb instrumentales, so wavig, dubbiges, so schwedisch unterkühltes Balearic-Haus-Album. Ich musste mir da jetzt schnell was aus dem Ärmel ziehen. Es ist ein ganz, ganz tolles Album.
Man merkt, dass du Plattenkritiken schreibst.
Was ich jetzt gerade wieder rauf und runter höre, weil es schön ist, da mal wieder dran erinnert zu werden, dass es das gibt, weil das jetzt neu aufgelegt wurde. Und da gibt es ein paar, also unter anderem die Besprechung gibt es da, aber das Album an sich auch unabhängig vom Podcast kann ich nur empfehlen. Ja.
Lena, hast du irgendwas noch, was du uns ans Herz legen willst?
Na, ans Herz legen möchte ich euch auf jeden Fall schöne Filme zu gucken, vielleicht nicht zwangsläufig Love is Blind. Wer natürlich irgendwie Lust hat, was zu lesen, ich habe letztens in einem Buch einen Artikel veröffentlicht, Romanticizing the Small Town, the Staging of Big City and Small Town in Hallmark Christmas Movies, also wer ein bisschen Lust auf Weihnachtsgefühle hat, genau, das ist in einem Sammelband, das heißt Under the Mistletoes, Essays on Holiday Romance in Popular Culture. Das ist erst letztens erschienen.
Okay, super. Ist es online verfügbar? Kann ich das verlinken?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Okay, dann müsst ihr es selber googeln. Dann schauen wir das mal, ob das geht. Ja, Hallmark, bleiben wir natürlich auch dran. Mal schauen, was da noch für Entwicklungen es gibt. Da sagen wir was Ähnliches eigentlich, ne? Das stimmt, die Hallmark-Filme könnten queerer werden. Love is Blind könnte ein bisschen queerer werden.
Na, Hallmark-Filme ist eigentlich ähnlich wie Reality-TV, das zieht einen irgendwie so rein und lässt einen nicht richtig los und dann ab und zu schafft man mal den Absprung und dann guckt man wieder ein und ist wieder invested.
Ja, ich glaube, weil einen diese verschiedenen Stationen dann doch immer wieder kriegen, weil man wissen will, wie ist das jetzt? Und das ist, glaube ich, bei Love is Blind einfach der Reveal. Das könnte man ständig gucken. Leute, die sich vorher nur gehört haben, sehen sich zu. Mhm. Wie ist das? Wie läuft man aufeinander zu? Ist es komisch oder nicht? Und gleichzeitig ist man auch wieder gelangweilt von diesen Sachen. Also ich glaube, die einzelnen Stationen sind stark und wichtig für so ein Format, aber ich glaube, was bei Love is Blind mittlerweile nicht mehr so gut klappt, ist, dass es durch neues Personal wirklich doch zu ganz neuen Ausformungen auch so ein bisschen kommt. Und das ist irgendwie, glaube ich, das, was es so ein bisschen vermissen lässt. Aber da könnte man auch was machen in der Produktion. Aber jetzt rede ich schon wieder darüber, wie man Love is Blind verbessern kann. Das müssen die sich überlegen. Schön, dass wir drüber reden konnten. Ich habe Mickey 17 gesehen gerade auf der Berlinale, den neuen Bong Joon-ho-Film. Falls da jemand so richtig große Hoffnungen reinsetzt, würde ich sagen, sind nicht so ganz gerechtfertigt. Der ist aber auch nicht viel schlechter als Okja zum Beispiel, Okja, falls ihr den total mochtet. Also diese Bong Joon-ho-Filme, die US-amerikanischen, sind ja eigentlich alle so ultra-satirisch mit so überzeichneten, quietschenden Figuren. Und genauso ist der auch. Und da konnte ich Robert Pattinsons Spiel schon auch ein bisschen was abgewinnen. Aber dann hört der Film halt auch nicht so richtig auf und geht immer weiter. Aber da reden wir in der Berlinale-Folge Ende der Woche drüber. Okay. Dann war es das, ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart.
Ja, gerne.
Dankeschön.
Und wir hören uns hier dann von der Berlinale. Ciao.
Tschüss.
Ciao.